Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 200. Podcast-Folge. Am heutigen Dienstag, dem 14. März 2023, wollen wir über die Niederlage vom vergangenen Sonntag beim KSC sprechen und diese auch analysieren und natürlich auf das anstehende Heimspiel gegen Holstein Kiel schauen. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich nicht von dir gehen.
Ja, leider sind wir zu unserem kleinen Jubiläum nicht vollzählig, da Bürger beruflich verhindert ist. An dieser Stelle liebe Grüße an unseren großartigen Taktikmentor. 200 Folgen bezeugen eine lange Reise seit der ersten Folge vom 6. November 2018 und wir sind immer noch motiviert und auch hoffnungsvoll, dass wir uns bald Erstliga-Podcast nennen dürfen. Dafür muss aber der HSV seine Hausaufgaben machen und wenn wir auf den 24. Spieltag zurückblicken, da hat neben dem HSV auch die Konkurrenz glücklicherweise vergessen, die Hausaufgaben abzugeben. Insbesondere der Sieg von Bielefeld zu Hause gegen Darmstadt nach dem großen personellen Knall hat mich an diesem Spieltag überrascht.
Ich habe am Samstag tatsächlich von dem Bielefeld-Sieg gegen Darmstadt im Radio, in der Radioreportage im Auto nur was mitbekommen. Und das ist ja irgendwie auch immer so ein nostalgischer Erinnerungsposten an die Kindheit, so im Radio das zu hören. Das war sehr schön, hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ja, und ansonsten habe ich am Sonntag tatsächlich auch ein bisschen nochmal zusätzlich zum HSV geguckt, was macht Holstein Kiel eigentlich gegen Jahn Regensburg. Da habe ich mir nicht das Spiel in Gänze angeschaut, sondern dann aber auf jeden Fall die ausführlicheren Highlights von Holstein gegen Regensburg und auch von 96 gegen Rostock am Sonntag. Und ja, jetzt kommt Holstein Kiel mit einer Heimniederlage gegen Regensburg in den Volkspark. Da komme ich später noch dazu.
Definitiv. Und die Tabelle bleibt spannend. Die Top 3 ist vorne. Aber St. Pauli macht große Sprünge mit 7 Siegen in Folge. Aber wir kümmern uns erstmal nur um unseren HSV mit einem intensiven Blick. Denn das Spiel ging mit 4:2 verloren. Und wir beginnen mit der ersten Halbzeit und vorweg mit den Personalien. Tim Walter musste den verletzten Sebastian Schonlau ersetzen. Und tat dies auch, wie von uns erwartet, mit Moritz Heyer in der Innenverteidigung und beließ Noah Katterbach wie gegen Nürnberg auf der Rechtsverteidigerposition. Allerdings musste Tim Walter in der ersten Hälfte bereits reagieren mit einem Doppelwechsel und brachte in der 38. Minute Montero für David und Mikkel Broncis für Katterbach. Noah hatte sich verletzt, David sah aber wie viele HSV-Spieler überhaupt nicht gut aus. Der HSV lag aussichtslos mit 13:0 zur Pause nach Gegentoren in der 10., 17. und 32. Minute zurück und war damit sogar noch gut bedient. Es war eine sehr schwache erste Halbzeit vom HSV, eine sehr gute vom KSC. Und so wie auch der HSV dieses Spiel intern aufarbeiten wird, so gehen wir jetzt mal in die Analyse dieses Spiels und der ersten Halbzeit.
Ich fand tatsächlich, dass der HSV gar nicht so schlecht ins Spiel reinkam. Gerade die ersten 8 Minuten fand ich gar nicht so übel, es war jetzt kein Feuerwerk, aber es war so ein typisches Abtasten beider Mannschaften mit Vorteil HSV. Da hatte man eigentlich Hoffnung, dass das ein gutes Auswärtsspiel werden könnte. Gefährlich wurde es in der Anfangsphase, am Anfang, als ich fand, das war so der Moment, wo das Spiel so ein bisschen gekippt ist, wo Daniel Heuer Fernandes ins Mittelfeld vorläuft und den Ball fast verliert, ihn dann aber noch rettet. Ja, und dann fällt halt das Ding in der ziemlich unglücklichen Situation, wo Heyer im Mittelfeld den Kopfball verliert und dann leider David in der Situation gar nicht gut aussieht. Da lässt Nebel ihn ordentlich stehen und dann ist es halt ein Sonntag, kann man sagen, Sonntagsschuss und der schlägt dann oben rechts ein. Und das Tor hat den HSV so richtig aus der Fassung gebracht, weil dann gab es direkt in der 12. und in der 14. Minute auch direkt zwei Riesenchancen auch gleich hinterher. Also wie gesagt, diese ersten 8 Minuten, die einem eigentlich Hoffnung gemacht haben, die nächsten 7 Minuten der Anfangsphase, sag ich mal, die ersten 15 Minuten waren wirklich schwierig. Das hätte auch direkt viel höher stehen können für Karlsruhe, weil dieses Tor hat irgendwie den HSV komplett verunsichert.
Ja, dem kann ich zustimmen. Also nach dem Gegentor war der Zugriff auf das Spiel weg. beim HSV. Ja. Und der HSV hat den auch überhaupt nicht mehr wiederherstellen können. Da war keine Ballkontrolle mehr da, keine Ruhe im Spiel. Und erneut auch, wie wir es schon angesprochen hatten, gegen Heidenheim, überhaupt keine Ballbesitzphasen mehr. Stattdessen lief aus meiner Sicht vom Fernseher gesehen der HSV immer nur kopflos an. Der Ball wurde viel zu lange gehalten, nicht abgespielt, weil da auch keine Dynamik und Bewegung im Offensivspiel vorhanden war. Und das hat es dem KSC leicht gemacht, den Ball für einen Spieler zu attackieren und diese Ballverluste zu erzwingen. Daraus resultieren dann diese langen Bälle, wieder das Mittelfeld von uns komplett überspielt und die Abwehr des HSV in schwierige Duelle gezwungen. Und dann hast du halt eben auch seitens des HSV ein sehr bescheidenes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt, weil der HSV Mitte der ersten Halbzeit gerade mal 33% seiner Zweikämpfe gewann. Und das zeigt sich dann natürlich auch, wenn eine Mannschaft wie der KSC in guter Form ist, dann kann man an den Zahlen ablesen, was da abgegangen ist. Nach dem 2:0 in der 17. Minute ließ der HSV binnen 8 Minuten 3 Großchancen zu, sodass am Ende das 3:0 nur folgerichtig war und es hätte wirklich viel, viel schlimmer kommen können, wenn der KSC seine Chancen nutzt.
Gerade die Seite über Kaufmann fand ich, also auch gerade in dieser Anfangsphase, da hat der HSV gar keinen Zugriff bekommen. Und Kaufmann, ehrlicherweise habe ich den gar nicht so in Erinnerung, wie er bei Karlsruhe gespielt hat. Bei uns hat er irgendwie immer ein bisschen anders gespielt, aber es hat auf jeden Fall richtig funktioniert. Er hat richtig Druck gemacht da vorne im Strafraum bei uns. Und ja, das ist eigentlich so ein Kaufmann, wie wir uns bei uns, gewünscht hätten. Aber irgendwie, ja, konnte er das anscheinend erst bei Karlsruhe abrufen, dieses Potenzial, was wohl in ihm schlummert. Weil der war zwar sehr nicklig und eklig, aber hat auch echt ein gutes Spiel gemacht.
Ja, wenn du dann Mitte der ersten Halbzeit 3:0 hinten liegst, dann und das Ganze wir ja von vor 4 Wochen leider alle noch in Erinnerung haben, weil uns das Ganze in Heidenheim ja auch passiert ist, da habe ich mich Mitte der ersten Halbzeit schon irgendwie dabei ertappt, dass ich dachte, sag mal, was ist denn das hier? Ist heute Murmeltiertag? Das kann doch nicht sein. Wir hatten keinen Zugriff, ihr habt das komplett richtig gesagt und jetzt lagen wir, ich glaube, im Vergleich zu Heidenheim auch noch mal deutlich früher mit 3 Toren hinten und die weiteren Großchancen, ich habe da allen voran eben Mikkel Kaufmann vor Augen, der im Grunde sich aussuchen kann, wo er den Ball reinschiebt aus 5 Metern und ja, Gnade vor Recht ergehen lässt und uns mit nur 0:3 auf der Anzeigetafel lässt. So war es in der ersten Halbzeit in Heidenheim so, dass ich das Gefühl hatte, wir sind dort vom Gegner hergespielt worden. Jetzt in Karlsruhe, und das ist wirklich, ich habe eine gerade die ersten 40 Minuten Real Life nochmal angeguckt, sind wir phasenweise vom Gegner vorgeführt worden. Und nicht nur das, ist schon schlimm genug. Dazu kommt, dass wir, und das ist das, was mich so ja ratlos fast vor dem Fernseher zurückgelassen hat, dass wir im Grunde genommen bei der Selbstvorführung auch noch selber Regie geführt haben. Durch unglaubliche Abspielfehler, durch Ballverluste, die einfach mangelnde Konzentration irgendwie gezeigt haben durch ein wahnsinnig schlampiges Verhalten im Zweikampf und dann eben auch, und das gehört immer dazu, auch durch einen zu 100% funktionierenden Matchplan des Karlsruher SC. Das hat der Trainer Christian Eichner in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch genauso bestätigt, dass er gesagt hat, dass sie eine ganz klare Idee hatten, wie sie den HSV nicht mal nur, wenn sie den Ball selber haben, sondern durch cleveres, etwas andersartiges Anlaufen in Situationen versetzen können, die dann immer dazu geeignet sind, für den KSC plötzlich große Torchancen zu kreieren. Und genau dieses Anlaufen ist ein Beispiel dafür beim zwischenzeitlichen 0:3. Da haben wir den schwachen, zu kurzen, schlampigen Rückpass von Miro Muheim auf Daniel Heuer-Fernandes. Aber schon eine halbe Sekunde vorher hat der Karlsruher Stürmer genau auf diesen Ball spekuliert und ist genau in diesen Raum gelaufen. Das erste und das zweite Tor der Karlsruher war im Grunde eine Schablone. Das war ein Einwurf und es war geplant, den Ball lang die Linie runter so zu schlagen, dass er im Bereich des Außenverteidigers ein bisschen vor der Kette, aber hinter der Mittelfeldreihe runterkommt, sodass der HSV gezwungen wird, situativ und auch relativ schnell zu verschieben. All das in dem Wissen, dass die ordnende Hand Sebastian Schonlau im Zentrum nicht da ist, aus dem Zentrum raus aber diese Kommandos gegeben werden müssen im Zweifel, wie verschiebe ich, hat dort der Trainer des KSC genau das Filetiermesser nach meinem Empfinden an der richtigen Stelle angesetzt und den HSV genau so bespielt, wie man das machen musste. Dass dazu beim HSV in der Defensivarbeit wirklich jegliche Abstimmung fehlte und das Ganze dann eben auch noch in Kombination mit wahnsinnig schlimmen individuellen Fehlern, Aussetzern, mangelndem Zweikampfverhalten, da kam ganz, ganz viel zusammen. Und so ist es dann für mich auch nachvollziehbar, dass wir A, noch vor der Halbzeit gewechselt haben, Montero gebracht haben, Katterbach musste auch raus, aber das war verletzungsbedingt. Der Wechsel von Montero war nicht verletzungsbedingt. Und so ging ich tatsächlich desillusionierter wahrscheinlich sogar in die Pause, als es in Heidenheim der Fall war. Und das, obgleich ich ja dies Heidenheim-Erinnerung noch hatte. Aber der Auftritt war für mich doch noch mal eine deutliche Kante drunter.
Den Heidenheim-Gedanken hatte ich zur Halbzeit tatsächlich gar nicht, weil ich finde, das, was sich der HSV da in der ersten Halbzeit geleistet hat, fand ich ehrlicherweise echt ein bisschen frech, muss ich sagen. Auch für ein Auswärtsspiel. Aber man hat sich da wirklich, wie du es gesagt hast, von Karlsruhe phasenweise herspielen lassen. Und ich weiß nicht, man kann nicht immer darauf vertrauen, dass man eine 3-0-Führung aufholt. Also im Auswärts in Karlsruhe, die uns zum einen uns ihrer Top-Gegner auserkoren haben. Und ich finde, das so fahrlässig anzugehen vom HSV schon ein bisschen gefährlich. Weil, wie gesagt, du wirst in keinem Auswärtsspiel so leicht 3 Tore aufholen, egal gegen welchen Gegner. Und das zu sagen, jetzt beschwören wir die Geister von Heidenheim wieder, das klappt 1 von 10 Mal vielleicht. Und irgendwie das so fahrig anzugehen, um dann irgendwie mit so einer Rettungsanzug zu versuchen zu wollen, das Spiel zu retten, was natürlich nicht, das war natürlich nicht von Anfang an so geplant, aber irgendwie immer zu versuchen, wie Kai aus der Kiste dazu kommen und so ein Spiel zu drehen, das wird uns nicht gelingen. Auch dem HSV nicht, mit seiner Qualität.
Ich bin in erster Linie schockiert über die unterliegenden Parameter der ersten Halbzeit. Als ich das in unserem Y-Scout-Report gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ballbesitz, Passgenauigkeit, Zweikämpfe, Pressing-Intensität. In all diesen Bereichen war der HSV besser als der KSC. Das ist so etwas, wo ich denke, wow, weil gesehen habe ich davon gar nichts in der ersten Halbzeit. Was ich aber gesehen habe, und das belegen zumindest die Zahlen, 2,56 zu 0,09 Expected Goals zugunsten des KSC. Und ja, das konnte man sehen, genauso wie Schüsse aufs Tor. 5 für den KSC aufs Tor, 0 vom HSV, Torschüsse 10-3. Und mehr braucht man, glaube ich, auch dann zur ersten Halbzeit nicht mehr zu sagen. Das war katastrophal, eine große Enttäuschung. Und mir fehlte auch komplett die Idee, was in der zweiten Halbzeit irgendwie besser werden sollte. Also an Heidenheim und irgendwelche Aufholjagden habe ich da auch nicht gedacht. Die kleine Hoffnung, die man immer hat, der KSC zieht sich jetzt zurück, führt 3-0. Vielleicht haben wir einen Geniestreich, der uns früh irgendwie irgendwas. Aber ich war komplett desillusioniert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Tim Walter in der Kabine unfassbar laut geworden ist. Er reagierte ja auch zur Halbzeitpause sofort, wechselte nochmal 2 Spieler ein und eben 2 auch aus. Benes und Dompe runter, Königsdörfer und Nemeth rein. Das ist schon mutig, zur Halbzeit dann 4 Wechsel aufgebraucht zu haben. Und der HSV fand auch etwas mehr zu sich. In der zweiten Halbzeit Glatzel konnte auf 3-1 verkürzen in der 50. Minute. Dann in der 80. Minute sogar auf 3-2. Der HSV war dran, dann flog Montero mit Gelb-Rot vom Platz und eine strittige Entscheidung zugunsten des KSC eröffnet den entscheidenden Konter zum 4-2 Endstand, was auch noch zu einem Platzverweis für Tim Walter führte. Also die zweite Halbzeit bot etwas mehr an Aufregung, vielleicht auch etwas mehr Positives vom HSV. Das schauen wir uns dann auch nochmal im Detail an. Vielleicht nehmen wir doch noch ein Stück Hoffnung mit raus.
Die zweite Halbzeit, du hast es angesprochen, begann ja erstmal von der taktischen Grundordnung beim HSV anders als in der ersten Halbzeit. Ich muss jetzt gestehen, dass ich nicht darauf geachtet habe, sehr genau, als Montero ja schon kurz vor der Pause eingewechselt wurde, ob wir dort direkt quasi aus einer Dreierabwehr gespielt haben oder ob die endgültige Umstellung dahingehend erst mit der Pause kam. Fakt ist, nach der Pause war das so, dass wir tatsächlich aus einer Dreierabwehr mit Montero und Haier und Muheim auf den beiden Halbpositionen agiert haben. Dann quasi ein, was ist das dann, Vierer-Mittelfeld, Renzi Königsdörfer quasi als im Zehnerraum, als hängende Spitze, als Zehner, wie auch immer. Und dann klassisch mit zwei Spitzen tatsächlich mit Nemeth und Glatzel vorne drin. Also doch eine deutliche Umstellung im gesamten Spielsystem. Und das hat sich ja auch dann direkt eigentlich mit dem Tor in der 50. Minute zunächst mal als richtig erwiesen. Denn plötzlich hatte ich doch wieder so etwas, es sind hier noch 40 Minuten zu spielen. Und wir sind in der Lage, grundsätzlich gegen einen Gegner in der zweiten Bundesliga innerhalb einer Halbzeit zwei Tore zu schießen. Das ist mein Selbstverständnis vom HSV. Und das sind wir auch an Tagen, an denen es gar nicht läuft, qua individueller Klasse. Das haben wir in Heidenheim gesehen. Und jetzt kam dazu für mich als wirklich Positives, Bobby Glatzel ist wieder da. Er war genau am richtigen Ort und er hat diesen Ball traumhaft versenkt, so wie man ihn besser aus diesem Gewühl Gestocher heraus nicht im Tor hätte unterbringen können. Und da war wieder was, da war ein bisschen Feuer. Aber wer dachte, dass da jetzt ein Aufbäumen kommt, eine Euphorie, dass dort quasi der HSV ins Rollen kommt und sich wieder besser ins Spiel zurückarbeitet, ja, der sah sich eines Besseren belehrt. Denn was dann eigentlich folgte nach der 50. Minute, nach unserem Anschlusstreffer, war ein Spiel, was so dahin plätscherte. Es war durchaus strukturierter bei uns, es war geordneter, wir hatten deutlich weniger Fehler, auch im Spiel auch oder besonders im Spielaufbau. Aber von einem, ich sag jetzt mal, klassischen Aufbäumen, einem jetzt erst recht, habe ich dann bis weit in die zweite Halbzeit hinaus nichts gesehen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen, denn genau mit diesem Tor in der 50. Minute keimte bei mir auch die Hoffnung auf, weil eben 40 Minuten wirklich eine sehr, sehr lange Zeit sind. Aber Mitte der zweiten Halbzeit haben wir wohl die ruhigste Phase des gesamten Spiels. Und das kann aus meiner Sicht einfach nicht sein, wenn ich 3-1 hinten liege. Es gibt da ein Spiel zwischen den Strafräumen ohne richtige nennenswerte Offensivaktionen auf beiden Seiten. Der KSC musste ja auch nicht, aber der HSV musste, wollte aber den Drive, den Elan aus dem Anschlusstreffer, aus dem 1-3, überhaupt nicht richtig mitnehmen und ist einfach überhaupt nicht volles Risiko gegangen bei zwei Toren Rückstand. Und der KSC konnte sich so wunderbar sortieren und darauf lauern, dass irgendwann die Chance auf diesen K.O. kommt. Die langen Bälle des KSC waren eigentlich nur noch Befreiungsschläge nach eigenem Ballgewinn, aber das reichte einfach vollkommen aus, weil der HSV sich nicht ein einziges Mal in eine wirkliche Schussposition kombinieren konnte und Gersbeck überhaupt nicht forderte. Und es wirkte für mich Mitte der zweiten Halbzeit trotz der optischen Spielkontrolle einfach nicht so, als ob der HSV nochmal Luft holt, um nochmal den letzten Ansturm zu starten. Da war die Luft einfach irgendwie für mich in dieser Phase komplett raus.
In der Endphase des Spiels, finde ich, gab es so einen halben Ansturm. Ich finde, man kann es nicht als kompletten Ansturm bezeichnen. Ich meine, das Tor von Glatzel war stark, das muss man ehrlich sagen. Wie der schöne Pass von Königsdörfer und Muheim mit der butterweichen Flanke und wie Glatzel diesen Kopfball da oben in den Winkel knallt. Also das war ja ein Geschoss. Also das war mit einer der schönsten Kopfbälle, die ich bis jetzt diese Saison überhaupt in der zweiten Liga gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen. Der ist einfach auf allen Ebenen unhaltbar. Und dann ebbt es aber tatsächlich nach diesem Tor wieder so ein bisschen ab. Königsdörfer hatte dann in der 84. Minute noch eine Chance, wo er den Ball ein bisschen zu hastig versucht abzuschließen. Und dann stellt sich ein Karlsruher dazwischen und dann prallt der Ball ab. Und wenn er da versucht, vielleicht hätte ein bisschen mehr Zeit genommen hätte und versucht hätte, den Spieler zu verladen, wäre die Chance, glaube ich, groß gewesen, dass da das 3-3 fällt. War es aber leider nicht. Ja, und dann wurde das Spiel halt durch die Notbremse von Montero, wo man tatsächlich in meinen Augen auch rot geben kann für, war es dann natürlich noch schwerer für den HSV. Ne? Also es gab am Ende nur gelb, in meinen Augen ist es tatsächlich glatt rot, haben wir Glück gehabt in der Situation. Ja, und dann fällt das vermeintliche 4-2, wofür Tim Walter dann auch vom Platz fliegt tatsächlich, weil er sich etwas zu doll aufregt aus Sicht des Schiris. Wenn man sich die Situation aber anguckt, kann man schon verstehen, dass Tim Walter da auf Deutsch gesagt etwas die Hutschnur platzt. Weil wenn man überlegt, wie viele Fehlentscheidungen, klare Fehlentscheidungen der HSV gegen sich in den letzten 4 Spielen jetzt hatte. Wir hatten quasi in jedem Spiel eine klare Fehlentscheidung gegen uns. die auch teilweise einfach unerklärlich waren, wie diese Entscheidungen mithilfe des VARs gegeben werden können, kann ich schon verstehen, dass ein Trainer, der muss sich besser beherrschen, müssen wir nicht drüber sprechen an der Stelle, aber ich kann auch verstehen, warum Tim Walter dann mal die Hutschnur platzt, weil das 4:2 war halt ein klares Spiel von Handspiel von Gondorf. Wanicek spielt dann den Chipball auf Schleusner und der macht ihn rein, dann ist das Spiel gelaufen. Aber wer weiß, wenn dieses Tor nicht fällt, dann sind noch 6 Minuten Spielzeit. Es waren 5 Minuten Nachspielzeit. Da kann das 3:3 auch nochmal fallen. Aber nach so einem 4:2 ist halt dann der Ofen auch aus. Ne? Aber ja, ich kann verstehen, warum Tim Walter, wie gesagt, sich da aufregt. Fand ich auch. In das Grad muss ich auch jetzt nochmal sagen, wenn ich mir so die Sky-Zusammenfassung angucke, und dann in dieser Sky-Zusammenfassung nur gezeigt wird, wie Tim Walter vom Ball, vom Feld fliegt, aber noch nicht mal gezeigt wird, warum, und noch nicht mal das Handspiel vor dem 4:2 gezeigt wird, da muss ich ehrlich sagen, ich will da nicht zu hoch ins Regal greifen, aber das wirkt mir schon so ein bisschen nach Framing des bösen Tim Walters, der wieder seine Nerven nicht im Zaum hat, der Unsympath vom HSV. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr angegriffen, weil ich jetzt HSV-Fan bin, aber das hat mir von Sky-Seite gar nicht gefallen, dass da nur die rote Karte gezeigt wird, aber noch nicht mal das Handspiel. Also fand ich irgendwie ganz seltsam. Was sagt ihr dazu?
Gehen wir direkt da drauf, auf die rote Karte. Ich habe das auch in der Situation am Fernseher tatsächlich gar nicht wahrgenommen, die Spielsituation davor, an der sich dann alles erzürnt hat. Und wenn man sie jetzt aus 2 Perspektiven in der Zeitlupe sieht, dann ist das eher eine Bewegung, die ich aus dem Volleyball kenne als aus dem Fußball. Und gehört deswegen definitiv für mich geahndet. Das ist für mich eine klare Fehlentscheidung. Wenn sich der VAR im Zuge der, wir überprüfen jedes Tor, nicht weit genug zurückspult, aus welchem Grund auch immer, und das sich nicht anguckt, dann ist das der Grund dafür. Hier war aber klar, es wurde auf dem Fernsehbildschirm sogar so kommuniziert, Prüfung, ob möglicherweise ein Handspiel vorlag. Ergebnis, kein Handspiel. Und darüber habe ich mich aufgeregt. Es kann etwas durchrutschen, man kann etwas nicht sehen. Wenn ich mir diese Szene aber in 3 Perspektiven und 2 Abspielgeschwindigkeiten angucke, gibt es für mich wirklich keine 2 Meinungen. Und dann ist das definitiv ein Handspiel. Dann muss es dazu führen, dass der Treffer nicht zählt. Und dann haben wir noch 6 Minuten auf der Uhr. Indem wir wenn es tatsächlich, jetzt ist ja Konjunktiv 2, 3, 4, wenn es dann gelungen wäre, wir dort einen unfassbar schmeichelhaften Punkt ergaunert hätten. Das sage ich wirklich so.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden.
Insofern möchte ich das keinesfalls so verstanden wissen, dass ich das Schiedsrichtergespann in irgendeiner Form dafür verantwortlich mache, dass der HSV dieses Spiel verdient in Karlsruhe verloren hat. Das nicht. Dass jetzt aber unser Trainer gesperrt ist im nächsten Spiel infolge einer roten Karte, das wurmt mich, weil das so eine Szene ist, die hätte vielleicht nicht sein müssen, wenn man das, wie ich finde, vernünftig gemacht hätte. Ein Wort da kurz noch zu Tim Walter. Beim Thema Framing und so bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe direkt ausgemacht nach dem Spiel. Ich habe die Berichterstattung und sowas alles nicht gesehen. Da möchte ich mich gar nicht zu äußern. Wo ich mich schon auch drüber ärgere, und ich mag Tim Walter, ich schätze Tim Walter, ich weiß auch, dass er streitbar ist. Und auch wenn ich mir vorstelle, er wäre der Trainer einer gegnerischen Mannschaft, weiß ich auch, dass wir uns wunderbar an ihm reiben würden. Aber dieses Oberlehrerhafte mit dem Zeigefinger auf den Linienrichter zugehen, sich ganz nah davor stellen und ihm noch 3-mal in die Brust pieken und ihm dann noch ein paar harsche Worte mitgeben nach dem ausgesprochenen Platzverweis, das ist tatsächlich was, wie ich finde, das gehört sich nicht und das geht auch wirklich gar nicht. Und am Ende des Tages ist das dann eben das, ja, grob unsportliche Verhalten, was dann für mich auch die Spielsperre rechtfertigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich die HSV-Brille mal ablegen. Das ist einfach eine Verfehlung, das weiß Tim Walter ziemlich sicher auch selber. Das hätte ihm nicht passieren dürfen und dafür sitzt er jetzt die Strafe ab.
Und da muss ich widersprechen, denn er sitzt seine Strafe dafür ab, dass er die rote Karte bekommen hat. Das, was danach passiert ist, das ist etwas, was Tim Walter nicht machen darf. Wofür er die rote Karte bekommen hat, war für einen Disput zwischen den beiden Bänken der Mannschaften. Da hat Bajramovic gelb bekommen und Tim Walter rot auf Anweisung des 4. Offiziellen, der wohl auch zu Protokoll gegeben hat. Er hat nur die Worte von Tim Walter gehört, die von der Karlsruher Bank nicht. In der Pressekonferenz haben sich beide Trainer an der Stelle sehr zurückgehalten. Tim Walter hat gesagt, das passiert in jedem Spiel, dass sich Bänke mal an den Haaren haben. Er hat nicht gesagt, was da gefallen ist, weder von der einen noch von der anderen Seite, hat sich gegenüber der Presse nicht geäußert, hat aber die rote Karte, und das möchte ich an dieser Stelle wirklich betonen, für den Disput mit der Bank bekommen und nicht für eine Aktion, die er aus meiner Sicht überhaupt nicht machen darf mit dem Viertoffizier. Gar keine Frage. Aber die Sperre war durch die rote Karte ein Spiel automatisch und das war davor. Dass er sich danach nochmal mit einem vierten Offiziellen so aufbaut, geht aus meiner Sicht überhaupt nicht, hat aber mit der Sperre nichts zu tun. Und dass er die Sperre, dass er die rote Karte bekommt für eine Fehlentscheidung auf dem Platz durch Schiedsrichter und Videoassistent, nun, man kann gerne sich an Tim Walter reiben, aber Trainer eigener Mannschaften bei solchen Entscheidungen sind schon genauso eskaliert und Bänke geraten aneinander. Und normalerweise gibt man sich nach dem Spiel die Hand und ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendwie die Trainer sich nach dem Spiel noch spinnefeind bei der Pressekonferenz irgendwie gegenüberstanden. Da fehlt mir das Fingerspitzengefühl ein bisschen an der Situation bei den Emotionen auf der des vierten Offiziellen, wenn Trainerbänke vielleicht das ein oder andere Wort haben. Das sehen wir sehr oft. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, gehört aber ein bisschen aus meiner Sicht auch zum Geschäft. Jedoch wirklich nicht, und das betone ich hier auch nochmal, wir haben nicht aufgrund dieser Schiedsrichterentscheidung verloren. Und Tim Walter darf den vierten Offiziellen danach nicht berühren oder irgendwie auf ihn draufgehen. Das geht nicht.
Da möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Nando, du hast vollkommen recht, was die Sperre angeht, weil ohne die rote Karte gibt es die Sperre nicht. Insofern ist ursächlich natürlich dafür die rote Karte. Wo du die Pressekonferenz angesprochen hast, wo beide Trainer in vernünftiger Harmonie nebeneinander saßen. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch wahnsinnig viel jetzt aufgebauschte Antipathie ist. Interessant war für mich aber auch, dass Tim Walter sich nicht nur bedeckt gehalten hat, sondern er hat gesagt, es gab so ein kleines Scharmützel-Tätatät, wie es immer vorkommt zwischen den Bänken. Damit hat er es bewenden lassen. Er hat aber auch kein Wort zu der Situation auf dem Platz gesagt. Zu dem vermeintlichen Handspiel oder einem möglichen Auslöser.
Ich denke mal, er hat sich auf der Pressekonferenz zurückgehalten, weil er Angst hatte, dass wenn er noch mehr sagt, die Strafe vielleicht noch höher ausfällt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn er, auch ehrlich bin ich, gehe ich mit, wenn er 2 Spiele Sperre für das Zeigen auf den vierten Offiziellen geht und das Berühren, bin ich komplett d'accord, weil das muss man einfach nicht machen. Wie du gesagt hast, das ist so ein bisschen oberlehrermäßig. Hier, du, das macht man aber nicht. Das ist nicht der Job von Tim Walter. Tim Walter ist Trainer und nicht Erzieher der vierten Schiedsrichter, der vierten Offiziellen. Aber dass er sich da über diese Entscheidung aufregt und dafür die rote findet, finde ich tatsächlich echt ein bisschen kleinlich. Auch wenn ich auch als Fan anderer Vereine verstehen kann, warum man Tim Walter eventuell unsympathisch findet. Und ich bin ja auch der Meinung, ich mag Tim Walter, weil er unser Trainer ist. Aber ich glaube auch, dass Tim Walter, wenn es mal nicht läuft wie jetzt, auch sehr unangenehm werden kann, mal nett ausgedrückt.
Vielleicht braucht man aber manchmal auch mal so einen Trainer. Aber lasst uns nochmal zurück zum Sportlichen kommen, denn wenn wir nochmal über das gesamte Spiel sprechen, insgesamt in der zweiten Halbzeit, der HSV hat sich verbessert gezeigt, aber es ging aus meiner Sicht auch gar nicht schlechter. Und wir haben in den letzten Wochen immer über diese spielerischen Schwächen beim HSV gesprochen. Und dann haben wir gegen Nürnberg, oh, das sieht schon besser aus, aber wir können jetzt einfach nicht mehr zufrieden sein, schon gar nicht mit diesem Spiel im KSC. Und ich persönlich möchte hier den ersten Punkt anbringen, denn ich will es nicht nur am Fehlen von Sebastian Schonlau festmachen. Das ist mir an der Stelle ein Stück weit zu einfach, weil mir insgesamt die defensive Intensität beim HSV, wenn es mal spielerisch von nicht läuft, insbesondere wenn der Platz so eine schlechte Qualität hat, dass das ein richtiger Acker war, dann fehlen mir die Tugenden, auf dem Platz zu zeigen, dass man auch kämpfen kann. Und der Trainer spricht das seiner Mannschaft immer wieder zu, erfordert es auch, aber mir fehlt in Summe aktuell die Intensität in der Rückwärtsbewegung, wenn ein Gegner uns auf so einem schwierigen Geläuf mit solch einfachen, aber effizienten Mitteln, weil uns eben vielleicht eine ordnende Hand fehlt, bespielt, die Eigeninitiative der Mannschaft da auch körperlich gegenzuhalten.
Bin ich komplett bei dir. Ich fand ziemlich hilflos ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, und man, das ist auch immer so plakativ gesagt, ja, da muss jetzt irgendwie mal ein Frustfoul kommen, so Michael Ballack, Frustfoul, muss einer fliegen, da muss eine gelbe Karte geben, so einfach ist es dann auch nicht. Aber ich gebe dir komplett recht, da war einfach viel zu wenig Gegenhalten, gerade in so Spielen, wo man merkt, es geht nicht viel, muss dann halt auch mal die Körperlichkeit her und wir haben Spieler, die das können. Und das ist dann, ja, vom Einsatz her tatsächlich auch leider zu wenig, da gebe ich dir recht. Und ich stimme dir zu. Ich fand, das Nürnberg-Spiel war jetzt ein positiver Ausreißer. Aber rein spielerisch schließt das Spiel ja eher an das Spiel vorm Nürnberg-Spiel an. Und das ist etwas, das macht mir ehrlicherweise kein gutes Gefühl.
Ja, ihr habt da im Grunde genommen ganz viel schon gesagt, was ich jetzt auch hätte anbringen wollen. Insbesondere, wenn es um Intensität in den Duellen geht. Ich habe mir das ganz, ganz bewusst natürlich Relive, dann guckt man es eh mit anderen Augen, gerade in der ersten Halbzeit angeschaut, immer wieder mit dem Fokus drauf, wäre es anders gelaufen, wenn Sebastian Schonlau auf dem Platz gestanden hätte, als ersten Gedankenpunkt. Und natürlich fehlt er als Kommunikator. Natürlich ist niemand von den vier Verteidigern in der Kette jetzt derjenige gewesen, der ihn dort adäquat hat ersetzen können im vergangenen im Spiel jetzt in Karlsruhe. Das ist alles richtig. Was mir aber aufgefallen ist, ist, wir haben nicht dem Gegner wahnsinnige Räume und Lücken geboten, die durch mangelnde Abstimmung zwischen zum Beispiel zwei nicht eingespielten Innenverteidigern oder einem Innen- und einem Außenverteidiger, die noch nicht zusammengespielt haben, resultieren. Sondern die Chancen in der Hülle und Fülle, die der KSC sich erspielt hat, sind tendenziell eher dadurch entstanden, nehmen wir die ersten beiden Treffer. Es ist ein Einwurf an der Seitenlinie, der wird lang nach vorne geschlagen. Es sind zwei unserer Spieler nicht nur in der Nähe, sondern im direkten Duell und haben damit eine Handhabe, diese Situation zu lösen. Mit Robustheit, mit Einsatz, im Zweifel mit einem rigoroseren Zweikampfverhalten. Wenn man sich vorstellt oder anguckt, wie Mikkel Kaufmann sich da um Muheim und Haier, glaube ich, waren es in der Situation, einfach drumherum dreht, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber Mikkel Kaufmann ist kein Lionel Messi, der alle auf dem Bierdeckel wegspielt. Da fehlte es sicherlich an der ordnenden Hand im Zentrum. Ist überhaupt keine Frage, ist ein großer Bestandteil der defensiven Schwächen, die wir hatten. Aber es ist bitte nicht das einzige, der einzige Faktor. Denn es waren die einzelnen Spieler in den Zweikämpfen, in den Situationen, haben die aber entweder nicht angenommen, haben sie nicht richtig umgesetzt bekommen und sind dann aus dieser Spirale nicht ins Spiel zurückgekommen und haben sich da wieder reingefunden.
Ja, es ist halt gerade ein bisschen schwierig, denn ich versuche es noch mal anders auch noch mal aufzudröseln. Denn aktuell, wenn wir nur auf die Ergebnisse schauen, hat der HSV einen Punkt in der Rückrunde nach 7 Spielen weniger geholt als in der Hinrunde. Das ist also alles noch im Rahmen, das ist ergebnistechnisch in Ordnung. Aber nach 7 Spielen in der Hinrunde hatte der HSV 3 Tore kassiert und aktuell sind es 11. Wir schießen zwar auch deutlich mehr Tore und das Torverhältnis steht bei +6 in der Rückrunde wie in der Hinrunde nach 7 Spielen, aber es ist für mich schon eben alarmierend, dass wir nicht mehr so kompakt stehen und so intensiv und konzentriert verteidigen. Und das Problem hat für mich auch nichts mit dem System zu tun. Das System, das gleiche System hat letzte Saison die beste Defensive der Liga gestellt. Es ist für mich momentan eine Frage der Einstellung. Defensivarbeit macht weniger Spaß, als offensiv den Gegner zu bespielen. Und es wirkt für mich so, als ob die Mannschaft auf dem Platz nicht mehr mit 100% bei der Defensivarbeit ist. Das ist einfach gerade ein Stück weit aus meiner Sicht eine Einstellungssache, was Rückwärtsbewegung und Restverteidigung angeht.
Das, was Lars eben gesagt hat, fand ich schon interessant, dass Kaufmann plötzlich zu Messi wird. Und das ist etwas, das fällt mir in einigen Spielen von gegnerischen Mannschaft gegen den HSV öfter mal auf, dass Spieler plötzlich Dinge machen, die man sonst nicht von diesen Spielern kennt. Und das ist, glaube ich, das kann man sehr gut in diesem Spiel mit dem nicht ausreichenden Zweikampfverhalten und dem ausreichenden Einsatz im Zweikampf verknüpfen. Weil so kennen wir den Mikkel Kaufmann nicht, wie er plötzlich gegen uns gespielt hat. Und der HSV muss einfach dran setzen, dass sowas auch nicht passiert, dass plötzlich Spieler Seiten von ihnen zeigen, die wir gar nicht kennen. Und dann quasi auch das Spiel dadurch unberechenbar machen. Da muss der HSV abgeklärter sein.
Ja, es ist jetzt gerade aktuell so ein bisschen eine Charakterfrage, würde ich sagen, die wir uns auch gleich im Spiel gegen Kiel nochmal genauer beleuchten werden. Aber wir dürfen zum Abschluss dieses schlechten Spiels und dieser heftigen Niederlage nicht vergessen, dass wir noch einen Man of the Match zu küren haben.
Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Kopfball zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Nach so einem Spiel ohne Happy End wie in Heidenheim ist die Wahl des Man of the Match nicht leicht. Aber wir stehen noch in der Niederlage zu dieser Besonderheit in unserem Podcast. Lasse, du beginnst wie gewohnt.
Für mich gab es nur zwei Spieler, die für mich zur Auswahl standen. Einmal Daniel Heuer-Fernandes, quasi der Torwart-Joker, weil alle anderen Spieler ja nicht so performt hatten, wie wir es uns erhofft haben. Aber ein Spieler ist dann doch rausgestochen und hat seine Torflaute beendet und in einem doch echt, auf Deutsch gesagt, Scheißspiel dann doch seine zwei Treffer gemacht und damit, glaube ich, auf Platz 1 der Torschützenliste gleichgezogen. Von daher, mein Man of the Match geht an Robert Glatzel.
Ah, ich musste mich nur zwischen zwei Spielern entscheiden. Das war für mich während des Spiels relativ klar, und zwar Montero oder Mikel Broncis. Und für beide habe ich die gleichen Argumente. Die haben beide lange keine Rolle gespielt, klang alles schon Richtung Fehlverpflichtung, und dann in so ein Spiel reingeworfen zu werden und eine wirklich passable Leistung abzurufen, nötigt mir Respekt ab. Am Ende gab den Ausschlag, dass einer der beiden einen kleinen Fehler gemacht hat, den er jetzt teuer bezahlt mit der gelb-roten Karte, und der andere, noch viel unerfahrene Spieler, eben nicht. Und deswegen habe ich mich dann für William Mikel Broncis entschieden.
Ich habe es mir da ähnlich leicht gemacht wie du, Lasse. Deine Shortlist ist genau auch meine Shortlist. Und aus demselben Grund zwei Tore gemacht, quasi gezeigt, dass er die individuelle Klasse ist, die wir im Zweifel brauchen, wenn es kollektiv nicht so gut läuft. Das reingeworfen, zwei Treffer für uns gemacht, und in fast allen Auswärtsspielen sollten zwei Glatzel-Tore reichen, um Zählbares mitzunehmen. Mein Man of the Match, Bobby Glatzel.
Moin aus Manchester. Ja, war nicht so schön, das Spiel gestern vor dem Abflug zu sehen, aber so kann es passieren. Wir hatten das ja angesprochen, dass der HSV Spiele verlieren wird. Also Mund abwischen und weiter. Für mich war gestern ein Spieler positiv hervorzuheben, weil er aber auch sehr viel Kritik abbekommen hat. Für mich deswegen mein Man of the Match, Montero. Der hat sich eigentlich ziemlich gut eingefügt und finde, der hat unsere Abwehr etwas mehr Stabilität gegeben und sich auch offensiv ein bisschen eingemischt. Deswegen für mich Montero als Man of the Match.
Dann haben wir also zweimal Bobby Glatzel, einmal Mikel Broncis und einmal Montero. Und das Hörervoting war natürlich auch nicht gerade sehr motivierend, was auch total nachvollziehbar ist, aber wir haben eine klare Nummer 1, und das ist Bobby Glatzel. Auf Platz 2 Mikel Broncis und Montero punktgleich, und auf Platz 3 oder eben 4 dann Sonny Kittel, aber Robert Glatzel hat dann noch mit Abstand die meisten Punkte bekommen und ist unser Man of the Match des 24. Spieltags. Es geht in das letzte Viertel der Saison und Kiel ist am Samstag zu Gast im Volkspark. Eine Mannschaft mit dem ein oder anderen ehemaligen HSVer im Kader und mit guter individueller Qualität. Trotz einer soliden Saison oder vielleicht auch mäßigen Saison waren die Störche nicht wirklich aktiv auf dem Transfermarkt im Winter. Lasse, da vertraut man weiterhin auf die Kaderplanung aus dem Sommer.
Ja, man hat einen Torwart geholt, der jetzt tatsächlich auch ab und zu mal spielt. Das ist Robin Himmelmann, alter Bekannter vom Stadtrivalen aus St. Pauli. Und dann hat man noch einen Isländer geholt, Hombert Aron Fridjonsson von Lilleström, beziehungsweise der ist zurückgekommen, der war nach Norwegen ausgeliehen an Lilleström und ist jetzt zurückgekommen nach Kiel. Und dann hat man auf Abgangsseite Nico Serra, der ist zur Leihe nach Zwickau gegangen, und Johannes Vandenberg hat seine Karriere mit 36 Jahren beendet, der Linksverteidiger. Wenn man jetzt sich den Kader oder die Verletzungssituation anguckt, kann man sagen, dass Benedikt Pichler und Alexander Ignowski beide noch im Aufbautraining sind und gegen uns ausfallen. Genauso Thomas Dehne, der an einer Knieverletzung laboriert. Finn Bartels spielt auch nicht gegen uns, kann daher auch kein Tor schießen. Bin ich eigentlich ganz froh drüber. Trotzdem gute Besserung an dieser Stelle. Der laboriert an einem Zehenbruch. Der eben genannte Fridjonsson laboriert noch an einer Oberschenkelverletzung, fällt also auch aus. Und Tim Schreiber hat eine Platzwunde am Knie und steht ebenfalls nicht zur Verfügung gegen den HSV. Gesperrt ist kein Spieler gegen uns. Und wenn man jetzt mal so die Keyplayer rausstechen möchte aus dem Kader, dann ist der Top-Stürmer ganz klar Steven Skipski mit 11 Toren. Sehr gefährlicher Stürmer. Genauso Fabian Reese, auch so ein Dauerbrenner in der zweiten Liga. Quasi Vrid kommt in letzter Zeit auch relativ oft zum Einsatz. Der Stürmer, der diese ganz spezielle Rolle gegen uns gespielt hat im Einspiel in Kiel, wo er schon auch in Manndeckung genommen hat. Der mit 3 Toren, Finn Bartels fällt wie gesagt aus. Hauke Wahl, der auch ein sehr guter Innenverteidiger ist, der wird den Vertrag in Kiel nicht verlängern, ist ja auch so ein Spieler, den ich mir sehr gut immer beim HSV vorstellen kann, in der zweiten Liga auf jeden Fall, Bundesliga, schnacken wir dann nochmal. Und ansonsten haben wir natürlich noch alte Bekannte, ne? Louis Holtby, und als ehemaliger HSVer haben wir außerdem noch Finn Porath im Kader und das ehemalige Sturmtalent und der kommende Nationalspieler, so wurde er auserkoren, Fiete Arp, der leider bei Holstein Kiel auch nicht so wirklich so richtig in Form kommt.
Ja, so ist es. Und Trainer in Kiel ist weiterhin Marcel Rapp. Der ist jetzt in seiner zweiten Saison als Cheftrainer und verrichtet eigentlich solide Arbeit. Zusammen mit einem alten Bekannten, nämlich Co-Trainer Dirk Bremser, dem langjährigen Assistenten von Dieter Hecking, der auch beim HSV dann entsprechend Co-Trainer war. Taktisch ist es variabel. Gegen Regensburg war es so ein klassisches 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Marcel Rapp stellt aber auch gerne ein 4-1-4-1 auf, zieht Rehse gerne auf die Flügel, weil der unglaublich viel arbeitet. Oder eben mal eine Variante mit einer Dreierkette und dem massiven Mittelfeld. Kiel spielt unglaublich intensiv, ist sehr laufstark und ist eine Mannschaft, die ja so eine ähnliche Spielidee hat wie der HSV. Viel Ballbesitz, 53%, hohe Passgenauigkeit, 82%, auch viele Flanken über die Flügel, eben insbesondere über Rehse. Spielerisch wollen sie dominant und ansprechend sein. Das ist auch statistisch alles mit Zahlen zu untermauern, aber die Ergebnisse stimmen eben nicht so ganz. Es ist so ein Auf und Ab in dieser Saison. In der Rückrunde bisher 2 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Eben das letzte Heimspiel gegen Regensburg, den da zu dem Zeitpunkt Tabellenletzten mit 2-1 verloren. Und für mich passt das auch, was die Qualität angeht, aber eben auch diese Schwankungen in der Leistung, wenn wir an das Hinspiel zurückdenken, Lars. Rein von den Zahlen war Kiel vielleicht sogar ein Tick besser, aber es sah lange nach einer klaren Angelegenheit für den HSV aus und nur durch Nachlässigkeiten kam Kiel in der Nachspielzeit noch zu 2 Toren und nah an einen Punkt gewinnt heran. Ist das deine Quintessenz auch aus dem Hinspiel?
Jein. Also nach einer klaren Angelegenheit sah es wirklich tatsächlich nur dann aus, wenn man sich die Anzeigetafel angeguckt hat, nachdem wir mal in Führung gegangen waren. Aber ich glaube, so die Story des Spiels ist eigentlich eine ganz andere. Gerade in der ersten Halbzeit war Holstein Kiel richtig gut im Spiel. Und wenn man das als neutraler Fan betrachtet, das Spiel, dann fällt das erste Tor in der 39. Minute für die falsche Mannschaft. Denn das fiel aus dem Nichts. Bobby Glatzel, das Thema individuelle Qualität hatten wir, hat uns da auf die Siegerstraße gebracht. Und wir führten zur Halbzeit. Kiel hat totalen Chancenwucher betrieben und wir waren eben gnadenlos effizient in dem Spiel. Wir sind in der zweiten Halbzeit dann nämlich mit dem 2-0 und dann später auch mit dem 3-0 dann klar in Führung gegangen, wo man das Gefühl definitiv, und da bin ich bei dir, natürlich hatte, dass hier brennt nichts mehr an, hier ist der Deckel drauf. Und ja, es ist ja so, die Tore hat bis zur 92. Minute der HSV gemacht, die Chancen hatte aber Holstein durchaus auch. Und ja, zum Glück war dann das Spiel auch nach 95 Minuten oder was zu Ende. Denn wer weiß, was da passiert wäre, wenn noch eine Minute gespielt worden wäre. Das war ja vogelwild, die letzten 120 Sekunden. Aber um das noch einmal abzurunden, Spieler des Spiels beim Kicker war Daniel Heuer-Fernandes mit einer 1,5 als Note. Also da haben wir nicht nur einen Gegner dominiert, sondern tatsächlich uns einen Auswärtssieg erarbeitet, der dann, aber wenn du 3 Tore schießt, auch nicht unverdient sein kann.
Genau, so ist es. Dann können wir auch noch mal darüber sprechen, dass Kiel lange Zeit das Kryptonit des HSV in der zweiten Liga war. Wir kennen die Mentalität des anstehenden Gastes hier im Volkspark. Es wird von einem Nordderby seitens Kiel gesprochen. Und wir haben auch im Hinspiel zu spüren bekommen, Lars, du hast es eben gut zusammengefasst, wie schwierig es ist, gegen Kiel zu spielen, wie intensiv und massiv im Mittelfeld Kiel den HSV auch vor Probleme stellen kann. Fangen wir doch mal damit an, wenn wir an das Spiel unseres HSV in Karlsruhe denken und jetzt auch die Niederlage von Kiel zu Hause gegen Regensburg. Was sind eure Erwartungen an das Spiel? Vielleicht auch insbesondere, was erwartet ihr von Holstein Kiel hier im Volkspark vor ausgekauftem Haus?
Erstmal zur Erklärung, es ist natürlich kein Nordderby. Auch wenn Louis Holtby das heute irgendwie verlauten lässt in der Presse, dann denke ich immer, Louis, du hast lang genug beim HSV gespielt. Eigentlich solltest du wissen, was das Nordderby ist. Und das ist definitiv nicht der HSV gegen Kiel. Auf jeden Fall, das ist wieder, ich wiederhole mich, es ist wieder ein Bananenschalenspiel. Der HSV außer dem Spiel gegen Nürnberg nicht mit sonderlich überzeugender Leistung, sage ich mal. Kiel ist so ein bisschen so eine Wundertüte, die mal ein richtig gutes Spiel machen, mal nicht so gut, aber eigentlich immer einigermaßen konstant. Also abschießen lassen die sich eigentlich nie. Von daher, also wir wollen dieses Jahr aufsteigen und deshalb muss der HSV das Spiel gewinnen. Da gibt es keine zwei Meinungen, aber leicht wird es nicht. Aber ich glaube, wenn der HSV sich an der Leistung von Nürnberg orientiert und nicht an der Leistung von Karlsruhe, dann haben wir durchaus gute Chancen. Ich glaube, auf jeden Fall, der Schlüssel würden wieder die Außenspieler sein. Dompe und Jatta, schnelles Außenspiel und dann mit Flanken rein und dann muss Glatzel die Dinger reinköpfen. Ich glaube, das wird taktisch das Mittel der Wahl sein.
Ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse von Holstein Kiel der letzten Wochen anschaut oder auch jetzt losgelöst betrachtet, das Heimspiel gegen Regensburg mit einer Niederlage gegen den Tabellenletzten, dann bietet sich das, was man an Erkenntnis daraus ziehen kann, nicht wirklich an, um Rückschlüsse jetzt für unser kommendes Heimspiel am nächsten Wochenende zu ziehen. Warum? Auch für Holstein Kiel und die Spieler von Holstein Kiel ist es mal wieder die Situation, die wir hier auch schon häufig angesprochen haben. Sie laufen vor 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion ein. Das ist etwas ganz Besonderes für Holstein Kiel. Und die werden brennen und sie werden rennen und sie werden uns anlaufen und stressen. Das ist die Spielidee. Sie werden uns hochpressen und deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt hier einen Gegner vor der Brust haben, der, ist nicht despektierlich gemeint, aber vielleicht eine Klasse besser ist als der 1. FC Nürnberg, so wie wir ihn hier erlebt haben. Die doch relativ bieder in ihrem Stressen unseres Spielaufbaus waren. Das kam uns zu dem Moment sehr, sehr, sehr zu Pass. Wir konnten uns unsere Abläufe ganz in Ruhe wieder vergegenwärtigen. Wir konnten ganz entspannt ins Spiel gehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nicht entspannt die ersten 5 oder 10 Minuten des Heimspiels gegen Holstein Kiel spielen können, weil Holstein direkt stressen wird. Vielleicht auch aus der Idee heraus, beim HSV ist diese Selbstverständlichkeit aktuell nach der Niederlage in Karlsruhe vielleicht so ein bisschen rauerer See auf der Elbe nicht mehr ganz so da. Da versuchen wir, wenn wir das schaffen, den Volkspark in den ersten 10 Minuten zur Ruhe zu bringen, dann haben wir das größte Asset des HSV hier aus der Gleichung genommen. Ich erwarte Holstein Kiel von Anfang an ganz, ganz bissig, giftig und stressig.
Dem stimme ich zu, denn die Drucksituation ist auf Seiten des HSV und es wird jetzt eine irrsinnige Charakterfrage für die Mannschaft, dieses Spiel auch positiv zu bestreiten. Und Tim Walter hat es in dieser Trainingswoche unglaublich gefragt, denn es kommt jetzt auch darauf an, wer zeigt sich, wer will und wer ist bereit, auch diese schmerzhaften Meter zu machen, wenn du so immens gestresst wirst, um dich nicht wieder überrennen zu lassen. Denn die Tabelle ist so eng, dass Punktverluste wirklich eine Drucksituation heraufbeschwören können unter den Top 3. Und Darmstadt hat 2 Spiele in Folge verloren, auch die können sich nicht ausruhen. Beim HSV ist es ja noch viel schlimmer. Beim HSV erwartet man den Aufstieg, der Verein erwartet es selbst, die Mannschaft erwartet es selbst. Entsprechend ist dieser mediale Druck, der kommt und kommt und kommt nach einer Niederlage und eben vielleicht nicht ganz überzeugenden Spielen. Deswegen denke ich auch, Kiel wird das nutzen, versuchen wollen zu nutzen, sofort Stress aufzubauen, um eben 57.000 Zuschauern auch den Schneid abzukaufen, die Stimmung runter zu drehen. Und der HSV muss da unfassbar gegenhalten. Und man hat es selbst in der Hand. Das ist das größte Pfand des HSV. Aber man muss jetzt eben auch zeigen, dass man zupacken will und zupacken kann. Und ja, da habe ich aktuell jetzt am Dienstagabend noch ein bisschen Bauchschmerzen.
Ich bin mir da ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob Kiel so viel Druck machen wird. Kiel weiß, dass die Abwehr des HSV geschwächt ist. Aber ich glaube nicht, dass sie richtig kopflos anrennen werden und richtig Druck machen werden, sondern ich glaube, sie werden aus einer gesicherten Defensive erstmal versuchen, sicher zu stehen und dann den HSV mit stichpunktartigen Kontern auszukontern. Das glaube ich eher, weil wenn wir uns die Spiele in der Retrospektive angucken, ist Kiel mit dieser Taktik schon öfter mal richtig gut gefahren, gegen den HSV defensiv zu stehen und dann den HSV auszukontern. Das war natürlich meistens im Stadion von Kiel und nicht auswärts. Das ist natürlich der entscheidende Punkt, da hast du recht. Aber ich persönlich glaube nicht, dass Kiel irgendwie direkt Volldampf raufgehen wird. Irgendwie habe ich das nicht im Gefühl.
Ich erwarte auch keinen, du hast das gerade als kopfloses Anrennen bezeichnet, das meine ich auch nicht. Im Gegenteil, ganz situativ, das, was Karlsruhe auch gemacht hat. Karlsruhe ist uns ja auch nicht blind angelaufen, sondern die sind auch in Räume gelaufen, die vielleicht in gegen, ich sag mal, normal spieleröffnende Gegner auch überhaupt keine Räume sind, in die man anlaufen würde. Aber sie haben es eben geschafft, den Ballbesitz des HSV auf die Außen zu lenken. Und dann wissen sie, dass man nach innen zurückspielen muss und dass der HSV spielerisch lösen will. Und diese Räume sind sie angelaufen. Dafür muss ich als Mannschaft relativ hoch stehen, um es überhaupt machen zu können. Das ist eine Spielidee, die Kiel grundsätzlich gerne mal macht. Vielleicht werden sie ein bisschen variieren, wir werden es sehen. Aber dass sie sich erstmal hinten reinstellen und den HSV agieren lassen, das erwarte ich weniger. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns ja der gute Sportskamerad Rapp noch mit was ganz anderem.
Wir müssen natürlich aber auch noch eine Sache in Betracht ziehen, das ist die Sperre von Tim Walter und das in dieser Phase der Saison. Tim Walter darf nicht auf der Bank sitzen, darf keinen Kontakt zur Mannschaft haben, keine Anweisung, nichts in der Halbzeit, nichts vor dem Spiel. Und das ist für mich, für dieses Spiel wirklich ein großes Problem, denn wir wissen noch nicht, ob Schonlau fit ist. Dann würden nämlich neben dem Trainer auch der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz in der Defensive fehlen. Der Dirigent und Führungsspieler aus der Abwehr heraus. Auch mit Schonlau wird es, glaube ich, eine immense Schwächung. Aber wenn beide fehlen, haben wir hier einen immensen Nachteil, meiner Ansicht nach.
Ja, ich würde da jetzt erstmal, das ist ein reines Bauchgefühl, jetzt ist ja Dienstag. Meine Bauchgefühlsglaskugel sagt, jetzt mit der bestätigten Sperre von Tim Walter, Bascho spielt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird es Mediziner, Sebastian Schonlau und Tim Walter bzw. Trainerteam sich zusammensetzen und gemeinsam am Ende insbesondere der Spieler aber eben entscheiden, ob es geht oder ob es nicht geht. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich sonst dazu tendiert hätte, wenn wir in Karlsruhe gewonnen hätten, wenn die Sache mit Tim Walter nicht gegeben wäre oder sozusagen, wir gehen auf Nummer sicher und wir nutzen die darauf folgende Länderspielpause, um richtig auszukurieren und sicher zu gehen, dass du topfit danach wieder bist. Jetzt ist das eine Sondersituation. Wir haben ja nicht nur Tim Walter, der gesperrt ist, sondern wir haben ja zu allem Überfluss auch noch jetzt mit Javi Montero einen weiteren Innenverteidiger, der gesperrt nicht zur Verfügung steht. Und das ist, glaube ich, eine Gemengelage, die eher dann alle Beteiligten dazu verleiten lässt, wenn es irgendwie geht, Sebastian Schonlau spielen zu lassen. Das wäre, würde ich jetzt aktuell erwarten. Aber so oder so ist es eine ganz andere Ausgangssituation. Denn der, ich habe irgendwo heute in der Presse das schöne Wort Löwenbändiger gelesen über Tim Walter, der dort steht, Anweisungen gibt, motiviert und auch einfach durch seine Körperhaltung und durch seine Präsenz einfach zeigt, weiter. Das fehlt definitiv. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf die Mannschaft überträgt. Und ich werde ein ganz besonderes Auge darauf auch werfen, wie die Kommunikation innerhalb der Mannschaft läuft. Denn das ist in der Kreisliga so, aber es geht bis in die Bundesliga so. Vom Grundsatz her, hinten stellt vorne. Und das ist aus einer Innenverteidigung heraus, wenn Sebastian Schonlau da ist, erst einmal gesetzt, wer dort die Kommandos gibt. Verbal, nonverbal ist erstmal vollkommen egal, aber es kommt von hinten raus. Und darauf baut sich das gesamte weitere Spiel auf. Wir haben jetzt in Karlsruhe gesehen, dass dort Spieler gespielt haben, die zweifelsohne durchaus in der Lage sind, gute oder sehr gute Leistungen auf ihren Positionen zu bieten. Aber sie waren alle zu 100%, vielleicht zu 110% mit sich selbst beschäftigt. Da hatte keiner mehr Ressourcen dafür über, zu gucken, was um ihn rum passiert. Und da ist das ganze Gebilde dann in sich kollabiert. Die Kommunikation konnte einfach nicht mehr stattfinden, weil es waren alle auf Notlauf sozusagen. Und da werde ich ganz, ganz besonders darauf achten, wie die Kommunikation, wer der Kommunikationsführer sein wird. Vielleicht ist auch ein Daniel Heuer-Fernandes deutlich stärker in die Kommunikation eingebunden. Da werde ich sehr, sehr großes Augenmerk drauf legen. Und das wird sicherlich auch jetzt maßgeblicher Trainingsbestandteil
in dieser Woche sein. Tatsächlich sehe ich das Fehlen von Schonlau und die Sperre von Montero als deutlich größere Schwächung als das Fehlen von Tim Walter, ehrlicherweise. Weil wir haben im Spiel gegen Karlsruhe gesehen, dass Haier und David nicht so super harmonieren in der Innenverteidigung. Von daher bin ich gespannt, ob es überhaupt eine Viererkette geben wird. Vielleicht wird er auch auf Dreierkette umstellen und uns überraschen. Aber ich glaube tatsächlich, das Polzin ist so nah an der Mannschaft dran und man hört immer, dass er quasi schon nicht nur der rechte, sondern auch der linke Arm von Tim Walter ist und dass die beiden sehr gut harmonieren und sich auch sehr austauschen. Von daher glaube ich schon, dass Polzin dann den Job von Walter gut übernehmen wird. Und wisst ihr, wie das heutzutage ist? Darf Polzin da einen Knopf in Ohr kriegen und mit Walter sprechen oder ist das verboten?
Nein.
Ist verboten? Okay. Aber auch wenn das nicht erlaubt ist, glaube ich schon, dass Polzin halte ich für sehr talentiert und der weiß, was er tut. Ich glaube, der wird mal für ein Spiel Tim Walter gut ersetzen können. Klar, das ist wahrscheinlich ein ganz anderer Charakter, deutlich ruhiger, was man so von außen mitkriegt von ihm und nicht ganz so on fire wie Tim Walter. Aber ich glaube schon, dass die beiden sich so abstimmen werden, dass Polzin die Mannschaft auch während des Spiels coachen können wird.
Ja, ich verstehe euren Ansatz total. Und ich kann auch nachvollziehen, warum du sagst, das geht schon mal ein Spiel ohne Trainer. Für mich geht's in dieser aktuellen Situation eventuell nicht. Weil wenn einer den Charakter dieser Mannschaft geformt hat und diese Mannschaft so zusammengeschweißt hat, dann war es Tim Walter. Und in der aktuellen Situation, wo es spielerisch nicht gut läuft, war er immer der Fels in der Brandung, der sich auch mal vor seine Jungs gestellt hat, der von draußen motiviert hat, der immer noch dieser Funke von draußen war, wo ich den Eindruck hatte, der noch mal was in die Mannschaft bringt. Und durch die ganze von uns auch angesprochene, schwierige, nachlässige, nicht ganz konsequente Restverteidigung und dem, ja, vielleicht auch Formtief oder nicht bei 100% sein einiger Spieler, habe ich gerade wirklich Bauchschmerzen damit. Natürlich hoffe ich auch, dass Schonlau so weit gesund ist und dass er ohne Risiko spielen kann. Das würde mich deutlich mehr beruhigen. Aber du brauchst dann schon das wäre eine gewaltige Umstellung ohne Montero, ohne Schonlau, ohne Tim Walter. Dann glaube ich auch an das, was Lars gesagt hat, dass Kiel dann versuchen wird, uns direkt in der ersten Halbzeit aufzufressen wie der KSC. Und dann kommen wir in eine Drucksituation, die unangenehm sein wird. Aber hoffen wir einfach mal auf das Beste. Und vielleicht gibt es ja eben genau diese Charakterreaktion, diese Trotzreaktion der Mannschaft, ist jetzt erst recht zu zeigen. Das wäre natürlich das Beste. Wir schauen nochmal zum Abschluss gemeinsam über den HSV-Tellerrand hinaus auf die übrigen Partien des 25. Spieltages. Da springt mir sofort ins Auge Darmstadt gegen den FCK am Samstagabend. Das ist so ein Spiel, wo man sich die Frage stellt, können die Linien die Nackenschläger letzten beiden Wochen abschütteln und zurück in die Erfolgsspur finden? Oder lassen sie sogar nochmal federn und bieten dem HSV nochmal eine Vorlage an?
Ja, genau. Also das Spiel schaue ich mir auch an, genau mit der gleichen Herangehensweise. Und ansonsten ganz losgelöst vom HSV, von uns, von unseren Tabellennachbarn, der Konstellation, am Sonntagnachmittag das Derby Braunschweig gegen Hannover 96 ist auch was, was mich durchaus auf die Couch von Fernseher locken könnte.
Ja, Braunschweig gegen Hannover ist was fürs Herz. Das ist auch Pflicht in meinen Augen. Da wird es auf jeden Fall heiß hergehen. Das kann ich hiermit garantieren, da gebe ich eine Garantie für. Und ansonsten Heidenheim gegen Karlsruhe finde ich auch spannend, weil man da jetzt sehen kann, wie sich unsere beiden, nicht letzten Kontrahenten, sondern zwei unserer letzten Kontrahenten jetzt gegeneinander schlagen. Heidenheim will auch noch aufsteigen, ist jetzt echt gut in Form, hat den Sieg gegen Darmstadt geholt und Karlsruhe hat jetzt gegen uns gewonnen, hat jetzt, glaube ich, 5 Spiele hintereinander gewonnen. Von daher, das wird auch ein interessantes Spiel, zu sehen, wer von den beiden da jetzt doch sich beide in guter Form befinden
das durchsetzt. Das sieht ganz interessant aus am kommenden Wochenende und das war es dann auch für diese Woche von uns. Vielen Dank euch fürs Zuhören, vielen Dank für eure Treue im Laufe unserer gemeinsamen Reise von 200 Folgen. Liebe Grüße und ein Dankeschön an unsere ehemaligen Podcast-Mitglieder Anki, Krishan und Fiete auch an dieser Stelle. Am Freitag gibt es dann den dritten Verhandlungstag auch zu Mario Vuskovic, da sind wir alle ein bisschen aufgeregt. Dazu haben Klaus Costa und Horst Rubesch ihre Verträge heute verlängert. Auch das ist eine gute Neuigkeit, ein Stück Kontinuität mehr für die sportliche Führung des HSV. Von daher, vielleicht reichen ja positive Nachrichten, um auch wieder mehr gute Stimmung beim HSV reinzubringen. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder, dann zu Folge 201. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.